Krader, Unverwundbar. Ein historischer Roman in 3 Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Band 3: Neue und alte Freundinnen. Im Frühjahr 1996, nach der Vorklinik und dem Physikum, hatte Philipp das erste klinische Semester seines Medizinstudiums erfolgreich hinter sich gebracht. Es war der letzte Tag im Semester, alle Klausuren waren geschrieben. In der großen Aula in der Pettenkofer Straße herrschte eine allgemeine Aufbruchstimmung. Alle Studierenden schienen erleichtert. Die nächsten 2 Monate hätten sie endlich Zeit zum Entspannen, Zeit für Formulaturen oder auch Zeit für ihre Doktorarbeit. Philipp war sich noch etwas unschlüssig, welches Thema er für seine Doktorarbeit aussuchen würde. Sein Opa Ludwig hat ihm nur geraten, nicht zu spät mit der Arbeit anzufangen, da es zum einen immer länger dauert als gedacht, zum anderen bei einem Fehlschlag noch Zeit zum Wechseln bliebe. Er nahm sich daher vor, spätestens jetzt, vor dem nächsten Sommersemester mit der Dissertation zu beginnen. So stand er in der Aula vor dem großen schwarzen Blatt und musterte unter der Rubrik Doktorarbeiten die diversen Aushänge. Wenig sagte ihm zu. Oft reichte allein der Titel, um festzustellen, dass dies sicher nichts für ihn wäre. Einen Aushang las er gründlicher. Doktorarbeit zu vergeben. Thema: Einfluss der Spermienqualität auf die Erfolgsrate der intrazytoplasmatischen Spermieninjektion. Er kramte gerade Zettel und Stift aus seiner Tasche heraus, um sich die Kontaktdaten aufzuschreiben, als er plötzlich von der Seite angesprochen wurde. Das gefällt dir, oder? Die Qualität deiner Spermien zu untersuchen. Die Stimme gehörte zu einer Studentin in etwa seinem Alter. Sie war relativ groß und schlank, hatte lange, glatte, blonde Haare, eine angedeutete Stupsnase und etwas buschige Augenbrauen. Sie trug Jeans und eine weiße Bluse als Oberteil. Beide Arme stützte sie lasziv in der Hüfte ab und lächelte Philipp an. Philipp errötete sofort. Er hatte das Mädchen noch nie zuvor gesehen, obwohl er sich sicher war, dass sie ihm aufgefallen wäre. Er mochte große, blonde Frauen. Nein, ich interessiere mich halt nur für die Fortpflanzungsmedizin, stammelte er. Das Mädchen musste jetzt laut lachen. Süß, du willst nicht nur deine Spermien untersuchen, du willst auch sehen, was du damit anstellen kannst. Wenn sie ihm nicht gefallen hätte, wäre Philipp spätestens jetzt gegangen. So blieb er und lächelte verlegen. Das ist jetzt aber gemein, sagte Philipp. Stimmt, das war gemein. Aber du bist ein großer Junge. Du hältst das aus. Interessierst du dich für das Thema wirklich? Fragte sie. Ja, ich denke schon. Ich interessiere mich für Reproduktionsmedizin und Genetik. Die Dissertationsthemen in der Genetik sind mir aber zu trocken und zu laborlastig. Das hier scheint eine ganz gute Mischung aus Klinik und Labor zu sein. Da hast du recht. Meine Dissertation geht über ein ähnliches Thema. Ich selbst habe übrigens den Zettel vor 10 Minuten hier hingehängt und wollte jetzt mal kontrollieren, ob und wer sich dafür interessiert. Ich heiße übrigens Tina, also eigentlich Bettina. Aber aus Bettina machen alle Betty und das hört sich für mich saublöd an. Betty, Bett und so weiter. Naja, du weißt schon. Also, Tina. Sie hielt ihm die rechte Hand hin. Philipp war etwas verwirrt über ihren Redefluss. Philipp, sagte er und gab ihr die Hand. Eigentlich nur Philipp. Er blickte Tina intensiv in die Augen. War sich nicht sicher, ob sie grüne oder blaue Augen hatte. Oder war es eine Mischung aus blau und grün? Du bist aber nicht von hier, oder? Fragte Philipp. Wie kommst du denn darauf? Naja, erstens habe ich dich vorher noch nie hier gesehen und zweitens redest du so, wie sich für mich ein Schwarm von Mücken anhört. Also ich schätze, dass du aus Norddeutschland kommst. Das war jetzt aber gemein von dir. Sie lachten und beide. Nein, ich bin nicht aus München, fuhr Tina fort. Ich habe vorher in Kiel studiert und bin jetzt meinem Doktorvater nach München gefolgt. Er hat hier eine Professur im Kinderwunschzentrum der Frauenklinik der Universität bekommen. Und München scheint mir echt ganz in Ordnung zu sein. Wie lange bist du denn schon hier? Fragte Philipp. Seit vorgestern, antwortete Tina. Philipp blickte etwas überrascht. Dann lächelte er sie an. Weißt du was, Tina? Ich mache dir einen Vorschlag. Du nimmst mich als Doktoranden in eurer Arbeitsgruppe an und ich zeige dir dafür München. Wenn du willst, beginne ich mit meinem Teil gleich heute Abend. Einverstanden? Tina erwiderte Philipps Lächeln. Einverstanden. Sehr gerne, Philipp, antwortete sie. Nach dieser ersten Begegnung fanden Tina und Philipp rasch zueinander. Bereits mit dem Beginn des nächsten Wintersemesters zogen sie gemeinsam in eine Wohnung. Philipp stellte Tina seinen Eltern vor und im Gegenzug besuchte er mit Tina deren Eltern in Hamburg. Nach nur 6 Monaten lebten beide zusammen, studierten zusammen und machten sogar ihre Doktorarbeit zusammen im gleichen Institut. Aber das störte sie nicht. Sie liebten sich und genossen die gemeinsame Zeit. Alles schien perfekt zu sein, obwohl schon in wenigen Monaten ihrem jungen Glück Unheil drohte. Das gleiche Wochenende, an dem ihr Neffe die Frau seines Lebens kennen und lieben gelernt hatte, nutzte Gudrun, um ihren alten Bekannten Carlo Göring einen Besuch abzustatten. Sie war bestens vorbereitet. Die letzten Wochen und Monate hatte sie damit verbracht, alle ihr verfügbaren Informationen zu Mehringer und Göring zu sammeln. Der Mossad hatte sie mit Fotos und Daten zu den rechtsradikalen Anschlägen der letzten 15 Jahre versorgt. Die Fakten waren erschreckend. Sie beinhalteten Hunderte von Toten, Zerstörung, Leid und Angst. Reaktionen der Polizei und Politik gab es kaum, obgleich die Spuren zu Mehringer und Göring offensichtlich waren. Ihr Bruder Herbert besuchte sie 2-mal in Zürich. Er wusste Details aus Recherchen der Staatsanwaltschaft gegen rechtsradikale Terrorgruppen. Interessanterweise wurden die Ermittlungen jedoch auf undurchsichtigen Gründen vor Einleitung eines Verfahrens wieder eingestellt. Es war Herberts jahrelanger Kampf gegen Windmühlen. Der Staat war blind, zumindest auf einem Auge. Für Gudrun war Herberts Wissen wichtig. Jedes Gespräch, jede noch so kleine Information war ein weiterer Stein im Mosaik. Am Ende wusste sie genug, um Göring zumindest in die Enge treiben zu können. Mit etwas Glück würde sie ihn so weit bringen, dass er mit seinen üblen Machenschaften aufhört. Am Sonntagmorgen fuhr sie mit dem Auto früh in Zürich los, um am späten Vormittag am Luganersee anzukommen. Als sie vor dem ihr bestens bekannten Anwesen in Morcote stand, entschied sie sich, das Auto in gewisser Distanz zu parken. Den Weg über die Einfahrt zum Haus wollte sie zu Fuß zurücklegen. Es sollte ein Überraschungsbesuch sein. Sie ging die Einfahrt hoch und sah sich im Garten um. Entgegen ihrer sonstigen Erinnerung erschien der Rasen, die Bäume und die Sträucher ungepflegt. Als sie in das Haus gehen wollte, merkte sie, dass die Eingangstür verschlossen war. Kurz überlegte sie, die Klingel zu betätigen, entschied sich dann jedoch anders. Sie dachte zurück an den Besuch von Carlo Göring vor ihrer Wohnung in Dresden. Dieses Mal wollte sie der Überraschungsgast sein. Sie nahm daher den Weg um das Haus herum und setzte sich in einen der Stühle auf die Terrasse. Die Sonne schien ihr wärmend ins Gesicht. Es war friedlich, ruhig und erholsam. So saß sie etwa 20 Minuten und wäre beinahe eingeschlafen, als sie hörte, dass jemand von innen die Terrassentür öffnete. Göring kam langsam, ein Lied pfeifend, aus dem Haus. Er war unrasiert, unfrisiert und trug einen bunten Seidenkimono als Morgenmantel. Auf den Händen balancierte er ein Tablett mit Kaffee, Orangensaft und 2 mit Marmelade bestrichenen Toasts. Kaum, dass er auf der Terrasse stand, begegneten sich ihre Blicke. »Hallo, Carlo«, sagte Gudrun. »So spät erst Frühstück? Wusste gar nicht, dass du so ein Langschläfer bist.« Als Göring Gudrun bemerkte, erstarrte er und ließ vor Schreck sein Tablett krachend auf die Terrassenplatten fallen. »Oh, das tut mir jetzt aber leid. Habe ich dich erschreckt?« fragte Gudrun schnippisch.
Gudrun, du?
Wie kommst du hierher?« stammelte Göring, der weiterhin reglos in Pantoffeln auf der Terrasse stand. »Na, mit dem Auto und dann zu Fuß durch den Garten. Ach, und Carlo, den Garten solltest du aber wirklich mal pflegen lassen. Wie sieht das denn aus?« Sie lächelte Göring verschmitzt an. »Weißt du was? Im Moment siehst du genauso aus, wie ich wohl ausgesehen haben musst, als du bei mir in Dresden aufgetaucht bist.« Göring stakste langsam kreidebleich auf einen Stuhl zu und setzte sich hin. Er musste einige Male tief durchatmen, bis er wieder reden konnte.
Wo warst du die ganze Zeit und woher weißt du, dass ich jetzt hier wohne?« fragte er sichtlich schockiert.
»Tja, nachdem du mir in Zürich quasi die Pistole auf die Brust gesetzt hast, blieb mir ja nichts anderes übrig, als zu verschwinden. Das war nicht nett von dir damals und dann auch noch mit diesem Stinkstiefel Mehringer gemeinsam aufzutreten. Du hast viel Porzellan zerschlagen, Carlo. Oder soll ich dich besser Meister der germanischen Brüderschaft nennen?« Göring brach erneut in sich zusammen und war kurz davor, ohnmächtig zu werden.
Woher weißt du das alles?« fragte er nach einer Weile.
»Es tut nichts zur Sache. Es sollte dir reichen, dass ich es weiß. Und ich weiß auch noch viel mehr, Carlo. Ich weiß, dass dein Liebhaber, dieser Silvio,
in mehrere Delikte mit rechtsradikalem Hintergrund verwickelt ist. Ich weiß, dass du heimlich Schwarzkonten führst, dass du über deine Scheinfirma systematisch Steuern hinterziehst, dass du Wohnungen und ganze Häuser, die eigentlich mir gehören, am Fiskus vorbei vermietest. Ich weiß, dass du Geld unterschlägst, dass dir von diversen Personen Parteiarbeit gespendet wurde. Ich weiß, dass dieses Haus hier, mein Haus, die Zentrale einer rechtsradikalen Terrororganisation ist. Und ich weiß, dass die Staatsanwaltschaft gegen dich aufgrund Mehringers Tod eine Ermittlungsakte führt. Willst du noch mehr hören? So einiges hätte ich schon noch auf Lager. Ach, und apropos, du schuldest mir auch noch 10 Millionen Franken. Gudrun blickte fragend auf Göring und wartete dessen Reaktion ab. Zunächst kam nichts. Er starrte ziellos auf den Boden und atmete tief durch. Dann setzte er sein breites, ihr bestens bekanntes Lächeln auf. Gudrun, das sind doch alles nur Vermutungen, säuselte er. Du bist enttäuscht, und das verstehe ich doch. Wir sind doch alte Bekannte. Wie lange kennen wir uns? 26 Jahre, 27 Jahre. Du warst nur ein richtiges Mädchen, als ich dich damals hier zum ersten Mal sah. Er beugte sich vor zu ihr und blickte ihr sanftmütig in die Augen. Mensch, Gudrun, wir werden uns doch da jetzt nicht streiten. Lass uns eine Lösung finden. Deswegen bist du doch auch hierher gekommen, oder? Ich gehe schnell ins Haus und zieh mir was an. Und dann reden wir weiter, ja? Göring wollte gerade aufstehen, als ihm Gudrun brüsk entgegnete. Du bleibst hier sitzen. Versuch mich nicht zu verarschen. Jetzt werde ich, und zwar nur ich, sagen, wie es weitergeht und was du zu tun hast. Eingeschüchtert lehnte sich Göring wieder zurück. Aus seiner Kimonotasche holte er sich Zigaretten und Feuerzeug und zündete sich eine an. Ich höre, sagte er leise. Schön, dann sind wir uns ja einig, begann Gudrun. Als allererstes verlange ich von dir, dass du aussteigst, und zwar komplett. Hör auf mit diesem germanischen Sektenmist, das passt doch nicht zu dir. Und hör auf damit, Terroraktionen zu planen oder zu koordinieren, endgültig. Dann möchte ich von dir, dass du dieses Haus verlässt und alle anderen Dinge, die mir gehören, wieder zurückgibst. Weiterhin verlange ich von dir, dass du die Namen derjenigen nennst, die Mitglieder oder Sympathisanten deines Terrornetzwerks sind. Deine 10 Millionen Schulden erlasse ich dir. Nimm deinen Silvio und such dir irgendwo eine nette Bleibe. Genügend Geld hast du ja weiterhin. Göring inhalierte tief den Rauch seiner Zigarette. Und was, wenn ich dem nicht zustimme? Fragte er. Dann wirst du eliminiert. Nicht heute, nicht morgen. Aber du wirst getötet werden. Irgendwann, irgendwo. So sicher wie das Amen in der Kirche. Gleiches passiert dir übrigens, wenn du denkst, dein Spielchen woanders weitertreiben zu müssen. Göring dachte lange nach. Wer bist du, Gudrun? Wer steht hinter dir? Fragte er schließlich. Sicher nicht der deutsche Verfassungsschutz, antwortete Gudrun lächelnd. Sonst würde ich jetzt nicht hier sitzen. Es gibt andere. Mächtigere Organisationen auf dieser Welt, Carlo. Göring schüttelte den Kopf. Okay. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, sagte er und drückte seine Zigarette aus. Wie geht's jetzt weiter? Fragte er, ohne Gudrun anzusehen. Du packst bis nächsten Freitag deine Sachen und verlässt dieses Haus. Ich gebe dir eine E-Mail-Adresse. An diese schickst du ebenfalls bis Freitag die Liste mit den geforderten Namen. Und sei dir bewusst, Carlo, dass du weiter beobachtet wirst. Damals in der DDR, du erinnerst dich, hat mich die Stasi überwacht. Jetzt werden andere dich, den ehemaligen Oberstleutnant der Staatssicherheit, überwachen und im Zweifelsfall auch töten. Göring blickte erschüttert und frustriert auf den See. Gudrun öffnete jetzt ihre Handtasche, entnahm ihr einen kleinen Zettel, stand auf und legte den Zettel in Görings Schoß. Er starrte weiterhin regungslos vor sich hin. Hier die E-Mail-Adresse. Du weißt Bescheid, sagte sie und ging über den Garten wieder zurück zu ihrem Auto. Als sie im Auto saß, atmete sie einmal tief durch. Dann startete sie den Motor und fuhr los. Carlo ist viel zu sehr Lebemann als Idealist, dachte sich Gudrun beim Wegfahren. Er wird definitiv auf das Angebot eingehen. Am Abend des gleichen Tages kam Silvio nach Hause. Er war das Wochenende mit Freunden unterwegs beim Feiern. Als er in das Haus kam, sah er einen immer noch unrasierten und griesgrämig blickenden Göring im Wohnzimmer sitzen. Er hatte weiterhin seinen Kimono an und starrte ins Nichts. »Was ist denn hier los?«, fragte Silvio. »Bist du krank?« »Viel schlimmer«, antwortete Göring lapidar. Dann blickte er wütend auf Silvio. »Kannst du mir eigentlich sagen, wo du bis jetzt warst? Da würde ich ein einziges Mal deine Hilfe brauchen und dann bist du nicht da«, stänkerte er. »Ich hab dir doch gesagt, dass ich erst heute Abend wiederkomme. Mach mich nicht so dumm an und sag mir lieber, was hier los ist«, gegnete Silvio. »Es ist aus, Silvio. Alles ist aus. Wir werden hier ausziehen müssen und sämtliche Aktivitäten einstellen müssen«, lamentierte Göring. »Spinnst du? Es fängt gerade erst an. Wir sind über das Internet inzwischen über den ganzen Globus mit anderen Gruppen verlinkt und die germanische Bruderschaft hat fast täglich neue Anhänger.« »Silvio, ich hatte heute Besuch von meiner alten Freundin Gudrun. Ich glaube nicht, dass du sie kennst, ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall wusste sie alles über uns. Die Treffen, unsere Beteiligung an den Anschlägen, die Geschichte mit der Bruderschaft und sogar Einzelheiten über Mehringers Tod. Frag mich nicht, woher sie diese Information hatte. Auf jeden Fall bin ich fassungslos.« »Vielleicht ist sie vom Verfassungsschutz?«, fragte Silvio. »Das kann ich mir nicht vorstellen«, antwortete Göring. »Die steckt noch mit uns unter deiner Decke.« »Nein, es muss eine andere Organisation sein, vielleicht die CIA?« Göring rieb sich grübelnd das unrasierte Kinn. »Auf jeden Fall müssen wir sofort aussteigen und in den Untergrund gehen. Wenn nicht«, erfuhr sie mit dem Zeigefinger über den Hals, einen Schnitt durch die Kehle simulierend, »sind wir erledigt.« Silvio blickte Göring ungläubig an. »Pff, so ein Mist«, sagte er. »Ich hole mir mal ein Bier aus dem Kühlschrank, muss nachdenken.« Göring starrte weiter grübelnd ins Nichts, während er auf Silvio wartete. Nach einer Weile kam dieser mit einer geöffneten Bierflasche wieder. »Also ich habe da eine Idee, Carlo. Wir kämpfen die, wenn sie uns angreifen. So einfach machen wir es der CIA nicht.« »Silvio, ich bitte dich.« Göring sprach jetzt mit ihm wie mit einem kleinen nervenden Kind. »Es hat doch keinen Sinn. Die beobachten uns. Die sind immer und überall. Ich war lange genug bei der Stasi. Ich weiß, wie das geht. Da kannst du noch so tapfer und stark sein, Silvio. Du wirst deinen Mörder nicht sehen, wenn er dich tötet. Diese Leute sind unsichtbar. Das sind Profikiller.« Silvio trank sein Bier aus und dachte weiter nach. »Dann aktivieren wir Loki, den unbesiegbaren Krieger«, sagte er. Göring wandte sich ab und verdrehte die Augen. »Ja, du hast doch selbst gesagt, dass es die Zellen für diesen Klonkrieger gibt. Hast du gesagt? Oder hast du mich doch belogen?« Göring seufzte tief, ging einen Schritt auf Silvio zu und blickte ihm in die blauen Augen. »Nein, Silvio, ich habe dich nicht belogen. Nur bin weder ich noch du ein Wissenschaftler, Mediziner oder Geburtshelfer. Es ist nicht ganz so einfach, aus einem Zellklumpen ein lebendiges Wesen zu zaubern. Und selbst wenn, liebster Silvio, muss das Kind ja erst noch wachsen.« »Nicht unbedingt. Kann ja auch mal anders sein. Und woher willst du das so genau wissen?«, fragte Silvio. Wie ein kleines Kind beharrte er jetzt stur auf seiner Meinung. »Okay, Silvio. Ich weiß es nicht und ich verspreche dir, da dran zu bleiben. Aber lass uns dieses Thema dennoch vorerst mal nach hinten schieben. Bis nächsten Freitag müssen wir nämlich hier raus. Ich habe genügend Geld, Silvio. Wir kaufen uns eine schöne Wohnung in der Stadt oder eine Hütte in den Bergen oder vielleicht auch beides. Nun müssen wir zunächst unser Soll erfüllen. Ich habe keine Lust, nächstes Wochenende tot im Straßengraben zu liegen. Einverstanden?«
»Bleibt uns ja vorerst nichts anderes übrig«, meinte Silvio störrisch. »So ein Mist, verdammt nochmal. Aber das eine sage ich dir, so leicht kommen die nicht davon. Das werden die noch büßen, wer immer das ist.«
Innerhalb der nächsten drei Tage wies Göring seinen Schweizer Anwalt an, die von ihnen gegründete Firma aufzulösen. Er schickte die Liste aller Namen des Terrornetzwerks an die ihm gegebene E-Mail-Adresse. Anschließend wurden sämtliche Computer, Telefone und Akten im Garten der Villa aufgetürmt und angezündet. Göring packte alles verfügbare Bargeld in eine große Sporttasche. In zwei Koffer stopfte er Kleidung und diverse Erinnerungsstücke. Silvio war immer noch gegen Görings Entscheidung, fügte sich aber letztendlich unter der Prämisse, dass man zurückschlagen werde. Dann verstauten sie alle ihre Habseligkeiten in den Kofferraum ihres Autos, es war ein roter BMW der Dreier-Serie, und fuhren weg. Ohne dass die beiden es merkten, folgte ihnen mit etwas Abstand ein dunkler Audi mit getönten Scheiben. In dem Wagen saß ein Agent des Mossads, der die beiden noch über eine längere Zeit hin verfolgen sollte. Für Gudrun war ihr Auftrag beendet. Die geforderten Informationen wurden an die Zentrale nach Tel Aviv weitergeleitet. Das rechte Terrornest war ausgehoben. Bevor sie nun zu Simon nach Israel zurückkehrte, hatte sie etwas Wichtigeres zu erledigen. Sie kontaktierte in Zürich eine Anwältin. Gudrun wollte, dass über diese alle Immobilien aus dem Nachlass von Boots verkauft und sämtliche Nummernkonten in der Schweiz aufgelöst werden sollten. Mit Ende des Jahres 1996 freute sich die israelitische Kultusgemeinde Münchens über eine anonyme Millionenspende. Das Geld konnte gut für die Planung und den Neubau des jüdischen Zentrums am Jakobsplatz in der Münchner Innenstadt gebraucht werden. Auch wenn durch Geld Verbrechen nicht gesühnt werden können. So wollte Gudrun zumindest einen Anteil am Neubau des Zentrums haben. Knapp 27 Jahre, nachdem sie das damalige Kulturzentrum in Brand gesetzt hatte.